SWR 2 am Samstagnachmittag. Heute nicht nur mit einem prominenten Gast, sondern gleich mit dreien in gewisser Weise, denn Volker Klüpfel und Michael Kober sind ohne den Dritten im Bunde fast nicht denkbar und das ist ihre Romanfigur Kriminalkommissar Kluftinger. Klufti ist ein schrullig biederer Typ, er fährt mit Hingabe seinen uralten Diesel, liebt Ehefrau Erika und Kässpatzen und er macht es sich am liebsten daheim vor dem Fernseher gemütlich, wenn er nicht gerade wieder in ein Scharmützel mit seinem Intimfeind und Hausarzt Dr. Martin Langhammer verwickelt ist. Bevor ich mit den beiden spreche, mit Klüpfel und Kober, hören wir einen Auszug aus dem Krimi Rauhnacht.
In sich zusammengesunken sog Kluftinger die feuchtwarme Luft in seine Lungen. Seine Nasenflügel bebten. Um den Brechreiz niederzukämpfen, der ihm den kalten Schweiß auf die Stirn trieb, lehnte er seinen Kopf an die beschlagene Fensterscheibe. Die Kälte tat ihm gut. Noch vor wenigen Wochen hatte alles so schön ausgesehen in seinem Leben. Ein goldener Oktober war einem herrlichen Altweibersommer gefolgt, auch das Weihnachtsfest vor einer Woche mit seinen Eltern, seinem Sohn Markus und dessen Freundin war ungewohnt harmonisch verlaufen. Ein Schlagloch drückte Kluftingers Magen für einen kurzen Moment gefährlich nach oben.
»Alles klar da hinten auf den billigen Plätzen!«
Kluftinger sah in den Innenspiegel und nickte dem Fahrer zu. Alles, was er sah, waren zwei leuchtende Augen hinter einer riesigen Brille. Der Blick, der seinem begegnete, wirkte wie ein Versprechen. Ein Versprechen, dass die kommenden Tage die Hölle werden würden.
So beginnt Rauhnacht, eine Folge der beliebten Kluftinger-Krimis aus der Feder von Volker Klüpfel und Michael Kober. Und die beiden begrüße ich. Herzlich willkommen in SWR 2 am Samstagnachmittag.
Ja, hallo.
Hallo.
Seit 15 Jahren schicken Sie Ihren Kommissar Kluftinger aus Altusried im Allgäu auf Mörderjagd. Können Sie überhaupt noch an irgendetwas anderes denken als an Klufti und seinen neuesten Fall?
Ja, ans Essen manchmal, aber sonst schwierig. Nee, also der Kluftinger begleitet uns schon täglich, aber wir machen auch ab und zu andere Sachen. Trotzdem, selbst wenn man was anderes macht, kommt plötzlich eine Situation vielleicht, wo man sagt, Mensch, das muss ich mir sofort geistig notieren, das ist was man für ein Buch mal brauchen kann.
Herr Kober, Sie wollten ergänzen. Ja.
Kluftinger Radar ist bei uns tatsächlich immer im Hintergrund an und hat Ausschläge, wenn Situationen kommen, die man gut in Büchern verwerten kann.
Zum Beispiel?
Das kann in den ungewöhnlichsten Situationen sein.
Ja, ich erinnere mich, als wir mal beim Sushi-Essen waren und nebenan ein Herr mit diesen zusammengeklebten Stäbchen nicht klar kam, nicht wusste, dass man die auseinanderbrechen muss und die dann wie eine Gabel immer in die Sushis reingesteckt hat. Das ist dann auch im Buch gelandet.
Das war aber nicht der Auslöser dafür, dass Sie dem Sohn von dem Herrn Kluftinger eine japanische Freundin gegönnt haben.
Nee, das hat andere Gründe. Wir haben am Anfang immer Kässpatzen serviert bekommen bei unseren Lesungen und Veranstaltungen von den tatsächlich wohlmeinenden Buchhändlerinnen und Buchhändlern und Veranstaltern. Bloß irgendwann kommt man wirklich keine Kässpatzen mehr sehen und die Qualität der Kässpatzen nimmt mit der Nördlichkeit der Breitengrade in Deutschland auch wirklich ab. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir essen ja beide gern Sushi, also bringen wir mal eine Japanerin rein und dann wird sich vielleicht dieses Catering in Sushi ändern, aber
und?
hat leider keinen Erfolg gezeitigt.
Ach Mensch, seit 15 Jahren schon schreiben Sie Kluftinger-Krimis, also vor 15 Jahren kam der erste raus. Gab es denn damals ein reales Vorbild für diese Figur? Also Sie haben die Kässpatzen ja jetzt schon erwähnt, die isst natürlich Kluftinger auch sehr gerne und er ist so insgesamt eher so ein bisschen so ein gemütlicher Typ, so schrullig bieder, könnte man sagen.
Nee, es gab tatsächlich überhaupt kein reales Vorbild. Es gibt natürlich so Versatzstücke, die man schon entlehnt hat. Es ist ja eher unsere Elterngeneration, die wir da beschreiben, auch wenn der Kluftinger eigentlich gar nicht so viel älter ist als wir. Aber zum Beispiel, dass der so viel flucht, das hat er eindeutig von meinem Vater. Und vielleicht auch den Umgang mit seinem Sohn hat er von unseren beiden Vätern. So kommt da schon was rein von realen Persönlichkeiten, aber an sich ist das eine erfundene Figur.
Und woher hatten Sie den Mut genommen, eine solche Figur, sagen wir mal, ins Rennen zu schicken gegen sehr, sehr viele andere Kommissare aus Filmen und Büchern? Krimis und Tatorte oder Krimis im Fernsehen und in Büchern sind ja ausgesprochen beliebt.
Das war nicht Mut, das war Ignoranz.
Nee, Sie gar wussten nicht das Bescheid, oder wie?
Nee, das war tatsächlich ein geplanter Gegenentwurf zu den damals herrschenden Kommissaren, die es so gab. Die Zeit war nur geprägt eigentlich so von den letzten Eindrücken von Derrick und der Alte und so weiter. Und die hatten ja alle kein Privatleben. Und offenbar war das so verquer, dass man das nicht zeigen durfte. Oder sie waren wirklich psychisch ziemlich derangiert. Und wir wollten so einen ganz normalen Typen beschreiben, der auch sich auf sein Privatleben freut und dessen Privatleben man auch zeigen kann, weil es eigentlich auch irgendwie ganz normal ist.
Und Sie hatten von Anfang an großen Erfolg. Der erste Roman Milchgeld landete sofort auf der Bestsellerliste. Und insgesamt haben Sie mittlerweile eine Auflage die liegt bei 4,5 Millionen etwa. Also quasi jeder Kluftinger-Krimi ist ein Bestseller. Die Geschichten verkaufen sich auch weltweit, wurden sogar ins Japanische übersetzt. Dabei leben die Kluftinger-Fälle vom Allgäuer Lokalkolorit. Das ist also ein, kann man sagen, Regionalkrimi mit großem internationalen Erfolg?
Würde ich so nicht unterstreichen. Nee. Also ich glaube nicht, dass die vom Lokalkolorit leben. Also wir versuchen schon in erster Linie mal eine gute Geschichte zu finden und dann die irgendwie mit den Figuren zu verknüpfen. Also uns geht es eben nicht darum zu sagen, ach und was isst man denn im Allgäu noch und was gibt's noch für Sehenswürdigkeiten und das bringen wir jetzt alles rein.
Was unsere Serie von den so viel aus dem Boden schießenden Regionalkrimis unterscheidet, ist tatsächlich die Herangehensweise. Damals gab es dieses Phänomen eigentlich noch nicht, dieser Regionalkrimis. Und wir haben das nicht sozusagen mit dem Kalkül geschrieben, ja, Regionalkrimi, das ist jetzt so der Trend und das machen wir jetzt dann und das wollen wir machen. Sondern wir haben einfach einen ganz normalen Krimi geschrieben, der wie jedes Buch, wie jeder gute Roman irgendwo verortet ist und wo auch die Landschaft oder das Umfeld quasi die Personen prägt.
Sie beide sind schon seit der Schulzeit befreundet, haben als Studenten dann seriöse Studienfächer gewählt. Sie, Michael Kober, haben in Erlangen Germanistik und Romanistik auf Lehramt studiert und Sie, Volker Klüpfel, Politikwissenschaft und Geschichte in Bamberg, sind dann Journalist und Schriftsteller geworden. Was hat Sie beide denn wieder zusammengebracht? Also in dem Willen, einen Krimi zu schreiben.
Ja, es gab eigentlich nicht viele, die das sonst machen wollten. Weil Schriftsteller ist im Allgäu ja schon mal kein Beruf. Also von daher, dadurch, dass wir zusammen entdeckt haben, wir würden gerne mal was schreiben, war das schon so eine Initialzündung.
Wenn zwei Leute zusammen einen Krimi schreiben, das kann man sich kaum vorstellen. Man kann es sich ja schon kaum vorstellen, wie einer einen Krimi schreibt, auf die Geschichte kommt und die Figuren entwickelt und das auch durchhält, ein ganzes Buch zu schreiben. Aber wie machen Sie das zu zweit? Also wer hat die Idee für den Plot? Wer schreibt, wer korrigiert oder wechseln Sie sich beispielsweise ab?
Ja, wir wechseln uns wirklich ganz paritätisch ab. Wer die initiale Idee hat, die dann den Fall trägt oder das ganze Buch trägt, der Schreibprozess an sich ist bei uns Einzelarbeit und jeder arbeitet eben seine Szenen ab und dann wird gegenseitig korrigiert und zusammengesetzt.
Und Sie haben tatsächlich einen Schreibstil entwickelt, der identisch ist, sodass man nicht unterscheiden kann, was stammt jetzt vom Klüpfel und was stammt jetzt vom Kober?
Nein, tatsächlich nicht. Wir haben schon so einen Kluftinger Ton jetzt gefunden, den wir ganz gut kennen, wo man nicht mehr so viel machen muss, aber dadurch, dass wir das eben hin und her schicken und jeder den Text des anderen, also wirklich auf links dreht, das ist nicht so ein bisschen anstreichen oder so, ist am Schluss in jedem Text von beiden ungefähr gleich viel vorhanden. Und das macht, glaube ich, das aus, dass es dann klingt, als wäre es von einem Autor.
Das Spannende bei Krimis ist ja, dass sie glaubwürdig klingen sollen, aber meist die Handlung natürlich frei erfunden ist. Und genau solche Krimis sind dann auch enorm erfolgreich. Was bedeutet denn diese fiktive Realität für Sie als Krimi-Autoren?
Also es stimmt schon, das muss authentisch klingen. Das ist ja oft bei der Arbeit, dass man sagt, nee, das würde man ja nicht machen oder so. Andererseits sagen uns auch die Kemptner Polizisten, bei denen wir ja viel recherchieren, immer, bitte schreibt es nicht zu authentisch, sonst wird es zu langweilig. Da bewegt man sich halt in so einem Spannungsfeld und muss sich da irgendwie durchlavieren.
Sie sind im Augenblick mit Ihrer Jubiläumstour anlässlich des 10. Kluftinger Krimis unterwegs. Der Sinn des Lesens heißt diese Tour. Geht es da auch neben den Kluftinger Romanen auch noch um Ihre anderen Bücher? Sie haben ja beispielsweise auch einen Adria-Roman geschrieben.
Also in dem jetzt nicht. Bei der letzten Tour, da hat man den Adria-Roman mit drin. Jetzt ist es so, dass es eher um unsere Vergangenheit geht, also um Kluftingers Vergangenheit in dem Buch und um unsere persönliche Vergangenheit. Wir zeigen ganz viele Bilder, kompromittierende Bilder aus unserer Jugend und Pubertät und von unseren ersten Lesungen zum Beispiel, was, glaube ich, die Leute auch ganz interessant finden, wie da die Entwicklung war.
Irgendwann muss man sich ja auch die unbequeme Frage stellen, wie lang kann das mit dem Kluftinger noch funktionieren, ohne sich tot zu laufen? Also um Ihren aktuellen 10. Fall gab es ja auch bereits schon Spekulationen, ob Kluftinger jetzt sterben müsse. Immerhin wird sein Tod in dem Krimi angekündigt, das Grab ist auch schon geschaufelt. Wann ist für Sie der Punkt da zu sagen, jetzt ist dann doch wohl besser Schluss?
Also wir haben für den 10. Band auch wirklich überlegt, ob es jetzt schon soweit ist. Und wir haben diese Spekulationen so ein bisschen befördert und befeuert, um auch mal zu schauen, wie so die Reaktion wäre. Und wir haben bewusst für uns entschieden, dass es noch nicht so weit ist und dass diese Figur Kluftinger auch noch nicht auserzählt ist für uns. Und ja, das wäre natürlich ein idealer Punkt gewesen, um auszusteigen, so eine runde Zahl. Und die nächste, zumindest halbrunde Zahl, die ist ja jetzt noch eine Weile weg.
Jetzt noch eine politische Frage zum Schluss. Was macht denn Kluftinger angesichts des Dieselabgas-Skandales und der Diskussion um den Diesel mit seinem heißgeliebten VW Passat? Wie lange will er mit dem noch durch die Gegend fahren?
Ja, dem hat es jetzt natürlich eine wahnsinnige Wertsteigerung beschert, weil der hat H-Kennzeichen und darf in jede Umweltzone fahren, die da immer auch kommen mag.
Also er bleibt dabei.
Natürlich.
Wir erfüllen Ihnen ja auch gern noch Ihren Musikwunsch. Das ist die Techno-Version von House of Paper, des alten Partisanenliedes Bella Ciao. Das war im Sommer ein großer Hit. Wer von Ihnen tanzt denn gern dazu?
Heimlich beide.
Heimlich? Okay, echt? Und Klufti?
Der tanzt nicht mehr.
Die spielen das in der Blaskapelle in Alterslied.
Warum haben Sie sich den Song ausgesucht? Mögen Sie den wegen des morbiden Textes?
Ja, das hat ja auch einen politischen Hintergrund. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass so alte Lieder durch neue Rhythmen da wieder hochgespielt werden. Das war so ein Arbeiterlied, ein kämpferisches Arbeiterlied. Und wir sind ja auch aus dem kleinbürgerlichen Arbeitermilieu, also von daher passt es hier ganz gut.
O Partisan, bring mich fort, denn ich fühle, dass ich bald sterben werde, heißt es dort schon in der zweiten Strophe. Das hat aber mit Ihnen nichts zu tun und mit Kluftinger.
Naja, also gestorben wird in unseren Büchern zumindest viel.
Dann hören wir den Song und ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kober. Sie waren zu Gast in SWR 2 am Samstagnachmittag. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Tschüss.
Die beiden sind auf Tour mit dem Jubiläumsprogramm Der Sinn des Lesens, auch bei uns im Sendegebiet, und zwar am 24. Oktober in Neu-Ulm oder am 25. in Karlsruhe und dann auch noch Ende November in Sigmaringen und in Horb.